Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Jurist, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll heute. Vielleicht mit dieser Frage: Wer ist die schlechtere Parteivorsitzende? Annegret Kramp-Karrenbauer oder Andrea Nahles?
Das ist eine harte Frage, aber ich würde das Schlechtere nicht wählen. Ich nehme an, dass Andrea Nahles schneller Geschichte sein dürfte als Frau Kramp-Karrenbauer. Das ist weniger schlecht und gut als das zeitliche Moment.
Wobei Annegret Kramp-Karrenbauer diejenige ist, die heute wahrscheinlich den größeren Stress hat wegen einer Äußerung, wir haben es gerade in den Nachrichten hören können, die viele so verstehen, als wolle sie die Meinungsfreiheit im Internet einschränken, werden wir diskutieren, genauso wie die SPD und Andrea Nahles, die wahrscheinlich insgesamt betrachtet den undankbarsten Job der deutschen Politik hat, nämlich die SPD zu führen. All das nehmen wir uns heute vor. Ich würde sagen, gut begründete Meinungsmache. Großes Aufregerthema: Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Vorsitzende steht unter Verdacht, sie wolle die Meinungsfreiheit einschränken. Ausgelöst durch diese Aussage gestern auf einer Pressekonferenz, AKKs Reaktion auf 70 YouTube-Stars und ihren Aufruf, nicht CDU zu wählen.
Was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache: Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein?
Fragen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Frage an meinen Gast, den Juristen und Politologen Albrecht von Lucke. Ist das ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, so wie viele das verstehen?
Nein, natürlich nicht. Und das bringt auch die ganze Ungeschicklichkeit dieser Argumentation zum Ausdruck. Der Grundgedanke ist berechtigt. Sie fragt sich, welche Regeln, die wir tatsächlich im normalen analogen haben, sollten digital gelten. Und trotzdem ist natürlich die Meinungskundgabe zunächst einmal eines Bloggers, YouTubers, und wir müssen übrigens dazu sagen, die ist bereits eine Woche oder 10 Tage, glaube ich sogar, vor dem Wahltag im Netz gewesen.
Mhm.
Das Video von Rezo, das ist eine ganz klassische Meinungskundgabe, die übrigens die CDU wesentlich klüger hätte attackieren können, frühzeitig. Sie hat die Sensibilität nicht dafür aufgebracht, und dann haben sich anschließend 20, 30, jedenfalls ja öffentlich mit ihm solidarisiert, einem kleinen Video, und haben noch einmal zum Ausdruck gebracht, dann übrigens interessanterweise nicht mehr nur auf die CDU bezogen, sondern sehr viel stärker noch auf SPD und CSU, dass man die Partei nicht wählen solle.
Und AfD übrigens auch.
Ja. AfD interessanterweise auf. Trotzdem natürlich ökologisch nicht sonderlich konsistent. Dann hätte die FDP in der Reihung auch zumindest stehen müssen. Aber das ist ganz egal. Es ist natürlich trotzdem das Recht eines jeden Bloggers, YouTubers, sich zu einer solchen Meinungsaussage bereit zu finden.
Da mal kurz eingehakt. Sie macht ja diesen Verweis, Annegret Kramp-Karrenbauer, auf Zeitungen, wenn die das gemacht hätten. Das muss man vielleicht an dieser Stelle mal sagen. Das könnten Zeitungen in Deutschland machen. Die Zeit, die Süddeutsche, die FAZ könnten beispielsweise vor Wahlen sagen, wir empfehlen euch, die oder die zu wählen oder die nicht. Es gibt eine angelsächsische Tradition in den Vereinigten Staaten, auch in Großbritannien, wo Zeitungen das vor wichtigen Wahlen ganz klar machen. Das wäre also nicht verboten, das einfach nur mal zu sagen.
Absolut, das kommt noch hinzu. Ich finde allein das aber auch schon amüsant. Auch das kann die Szene sich gewissermaßen als eine Aufwertung ans Revier heften, dass dieser Vergleich mit 70 Zeitungsredaktionen kommt. Das zeigt natürlich die ganze Hilflosigkeit der Union. Es würde übrigens anderen Parteien aber genauso gegangen sein. Also die SPD wäre genauso überrumpelt. Übrigens die kleinen Parteien auch. Es ist ein neues Phänomen, dass wir es mit einer ungeheuren Meinungsmacht, das muss man schon konzidieren, mit einer enormen Meinungsmacht im digitalen Raum zu tun haben. Und die Parteien sind jetzt da natürlich ungemein gefordert, darauf eine adäquate Antwort zu finden. Und da, glaube ich, in der Tat liegt der Hase im Pfeffer. Es ist das große Problem von Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie oftmals mit ihrer Devise auch des Klartextes, mit dem sie sich ja sehr stark von Angela Merkel absetzt, in harter Schärfe Dinge sagt, die sehr wohl eine Auslegung ermöglichen. Ich glaube nicht, dass sie dezidiert Zäsur anstreben wollte, aber die Auslegungsmöglichkeit ist allemal da. Dann steigen natürlich, und das macht es so klar, gerade jemand wie Christian Lindner, der selber seinerseits bei der Jugend ungemein Porzellan zerschlagen hat, denken wir an die Profis, denen er Fridays for Future anempfohlen hat.
Das ordnen Sie seiner Jugend zu, das war aber, glaube ich, vor wenigen Monaten.
Er hat bei der Jugend, er bleibt ja Berufsjugendlicher, aber er hat bei der Jugend wahnsinniges Porzellan zerschlagen, als er Fridays for Futures empfahl, doch die Profis ranzulassen. Mhm. Nun setzt er natürlich drauf. Und das ist interessant, es ist momentan ein ungeheures Buhlen. Man merkt das ja regelrecht. Lindner ist der eine. Die Linkspartei schreit nach Rücktritt. Ist natürlich völlig albern, dass man Annegret Kramp-Karrenbauer deshalb Rücktritt annimmt. Wohl. Also es ist ein Buhlen um die jungen Blogger, die natürlich jetzt sich in einer gewissen Solidaritätsemphase sehen.
Aber ja. Buhlen, Albrecht von Lucke, würde nach meinem Geschmack anders aussehen. Also eigentlich sagt sie ja, das, was ihr gemacht habt, das müssten wir eigentlich Regeln unterlegen.
Nein,
damit
ich rede
ihr
von
das,
Lindner, Entschuldigung,
dass ihr das nicht
damit man es nicht versteht. Nein, ich rede von Lindner. Ja. Lindner, nein, das war ein Missverständnis, okay. Das muss ich deutlich machen. Nein, nicht sie buhlt, es buhlt Lindner.
Okay.
Es buhlen natürlich die, und das ist ja das eigene Interessante, jede Äußerung irgendeines Politikers. Denken wir an Armin Laschet, der gestern Fridays for Future nicht richtig aussprechen konnte. Der sprach von Fridays and Future und fragte sich, wie kann es denn sein, dass die Ökologiebewegung plötzlich zutage tritt. Alles findet momentan eine ungemeine, sofortige Resonanz im digitalen Raum. Und es satteln natürlich auch andere Politiker, die genauso unter Verdacht sind, sagen wir mal, wie Herr Lindner. Die satteln sofort auf und setzen sich ihrerseits an die Spitze der Bewegung und versuchen auf die Weise Annegret Kramp-Karrenbauer, also gewissermaßen des größten Verbrechens, schuldig zu sprechen.
Ich würde Sie unterstützen in dieser These, dass es gut ist, dass Politiker wie Annegret Kramp-Karrenbauer eben auch mal Klartext reden oder das jetzt zumindest versuchen. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, ist das an einem Tag nach einer Europawahl, wo man gesehen hat, man hat einen ganz massiven Teil bei den jungen Wählern verloren, der richtige Ansatz, so ranzugehen?
Ich wundere mich, dass wir uns heute so missverstehen. Gelingt uns doch eigentlich nie so. Das habe ich auch nicht sagen wollen. Entschuldige, okay. Da war ich. Nein, ganz im Gegenteil. Ich sage gerade, das ist ihr Problem. Wir haben ja viele dieser Beispiele. Ja,
okay, aber dann haben wir da, auch keinen Konsens, weil ich sage, an sich ist das gut.
Dass es ist gut, es muss bloß gelingen. Es muss ja bloß gelingen.
Dass
es muss
nicht eine Politikerin ist, die alles abschleift.
Ja, völlig richtig. Bloß das ist doch das Problem. Du musst Klartext, wenn er den Klartext sein soll, dann so klar und auch so scharf und dann auch bestimmt bringen, dass du danach es nicht zurückrufen musst. Wenn du es jedes Mal zurückrufen musst, es gibt ja auch andere Beispiele, ihre Aussagen zur homosexuellen Ehe waren so ungeschickt, so unscharf und dann so derartig interpretierbar, und sie hat auch da es nicht geschafft, es klarzustellen. Das heißt, der Klartext verunglückt ihr regelmäßig und dann ist er natürlich ein Dilemma. Und es kommt noch was hinzu, das muss man dazu sagen. Annegret Kramp-Karrenbauer, und das ist ein Teil des Wahlausgangs, ist einer ganz fatalen Lage. Sie hat in einer internen Besprechung der Wahlniederlage den Parteikonservativen, übrigens auch der Jungen Union, sehr viel Schuld zugesprochen bei dem Wahlausgang. Das gab einen Riesenaufschrei, viele haben es gar nicht mitbekommen, denn die Junge Union hat gesagt, wieso Annegret Kramp-Karrenbauer bzw. ihr Chefstratege sprach wortwörtlich von einem Rechtsruck in der Jungen Union. Mhm. Was ja auch nicht ganz falsch ist, denn die Junge Union steht ziemlich weit rechts. Und Annegret Kramp-Karrenbauer wollte deutlich machen, so, uns laufen ja die Jugendlichen jetzt alle zu Fridays for Future. Daraufhin hat der Protest nicht lange auf sich warten lassen. Und ich glaube, sie wollte mit dieser Attacke auf die Blogger auch die Flucht nach vorne antreten. Sie hat also gewissermaßen den eher äußeren Gegner habhaft machen wollen, um von den inneren Schwierigkeiten abzulenken. Mhm. Das muss dann aber auch gelingen. Es muss sehr klar sein. Man kann ja über die Macht im Internet sprechen, aber man sollte dann nicht den Eindruck erwecken, ja, es könnte sich vielleicht sogar um Zensur handeln. Dann macht man sich angreifbar.
Genau, aber um Sie mal beim Wort zu nehmen, Sie spricht ja von Regeln. Wir können ja nochmal einen Versuch unternehmen, welche Regeln das sein können. Es gibt einen relativ einfachen Ansatz zu sagen, wenn wir feststellen, das ist eine Medienmacht geworden, also auch YouTuber, die vielleicht bisher eher Tipps gegeben haben, wie man gute Selfies auf Instagram macht oder Schminktipps, dass die sich jetzt politisch äußern, dass dann klar ist, da muss auch das Presserecht gelten. Also dass es zum Beispiel auch ein Recht auf Gegendarstellung gibt, was wir ja aus Zeitungen und aus anderen Medien kennen. Das heißt, wenn also richtig nachweisbar falsche Behauptungen aufgestellt werden, dass es für die andere Seite die Chance geben muss, darauf zu reagieren. Das wäre bei Rezo, bei diesem Video, das über 7-8 Millionen Mal mittlerweile angeschaut wurde, sicherlich an der einen oder anderen Stelle für die CDU möglich gewesen.
Das sehe ich so. Das Interessante ist ja nur, dass die CDU selber ihrerseits ein Stück weit auf die adäquate Replik verzichtet hat. Man hätte ja viel schärfer reagieren können. Man hat, wie wir alle wissen, ein Video, was bereits gemacht worden war, zurückgezogen. Dann hat man sich auf eine schlichte schriftliche Erwiderung eingelassen. Das ist aber trotzdem, Sie haben ja recht, im Kern nicht die Machtfrage. Es geht bei der Machtfrage schon noch um was Grundsätzlicheres. Wäre das Video beispielsweise von Rezo nur 2 Tage vor der Wahl herausgekommen, dann hätte es möglicherweise auch einen ungemeinen Umlauf gefunden und es hätte kaum eine Replik gegeben. Also die Parteien werden sich noch viel stärker fragen müssen, wie begegnen wir dieser reellen Macht aus dem Netz. Und es besteht natürlich auch die Notwendigkeit, um es deutlich zu sagen, diejenigen, die sich dort im Netz mit solchen Schüssen gemein machen, zu hinterfragen. Ich denke dabei vor allem an das Solidaritätsvideo der 30, die dann auf Rezo aufgesattelt haben.
Offensichtlich, ich glaube, es waren sogar 70
oder am Ende, ja. 70 sogar, genau, aber es waren, glaube ich, 20 vielleicht, die im Video selber vorkamen, bei denen man sichtbar feststellte, das von irgendwie politischer Kundigkeit bei keiner oder keinem oder wenigen, ich bin nicht so böse, bei vielen jedenfalls nicht allzu viel vorlag, sondern es einfach nur abgesprochene, abgelesene Sätze waren, da fragt man sich dann schon, da müsste mehr Zeit sein, auch wirklich scharf zu erwidern, denn so entsteht der Eindruck, dass doch die Parteien im Übermaß ins Unrecht gesetzt werden von Leuten, die von Politik bis vor kurzem nicht allzu viel wissen wollten.
Das mit dieser Jugend und ihrem Hadern, das ich daraus höre, das müssen Sie uns gleich noch genauer erklären. Das war die Jugend damals politisch, 68 und so weiter. So ging ja die Story lange, vor allem im Vergleich zur Jugend heute. Und das sage ich jetzt gefühlt in Anführungszeichen, denn dieses heute, das galt für die 80er, 90er, vielleicht auch bis vor kurzem. Aber das gilt nicht mehr. Die Schülerdemos fürs Klima, Proteste gegen das EU, Urheberrecht, YouTuber, wir haben gerade gesprochen, die Wahlaufrufe machen. Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Sie würden jetzt auf Social Media ganz viele Herzchen kriegen, wenn Sie sagen, toll und gut, dass ihr euch engagiert. Aber Sie tun das nicht oder nur eingeschränkt?
Ja, sehr eingeschränkt. Ich würde sogar Ihrem Kernsatz, Ihrem Anfangssatz gleich widersprechen. Das gilt heute nicht mehr. Es ist ja naiv zu glauben, dass diese Jugend, die tatsächlich lange Politik fern groß geworden ist, in der vermeintlich salopp gesagt besten aller Welten, dass die von einem Schlag auf plötzlich politisch, zutiefst politisch geworden wäre. Es wäre ja naiv, das zu glauben.
Sie ist ja, ist es naiv?
Ja, natürlich ist es naiv. Es wird doch eine Jugend nicht deswegen richtig politisch im weiteren Sinne. Übrigens war das 68 auch immer sehr klar. Dann sprach man vom anpolitisiert sein. Das waren die, so war der Begriff. So, das war gewissermaßen der erste Anfang. Und das Gleiche, man kann es mal ganz groß fassen. Ich will jetzt die Parallele nicht zu weit treiben. Aber was natürlich den Stein richtig im Weiteren ins Rollen gebracht hat, die Schüsse auf Benno Ohnesorg im Jahre 67, 2. Juni, das war sicherlich als Initialzündung Greta Thunberg. Es war sicherlich auch der Hitzesommer. Ja. Aber jetzt wird es so
genau, interessant. Genau, man wird, ja, kurzer Einschub nur, man wird politisiert dadurch, dass man merkt, gerade ja, als junger Mensch, das ja, hat irgendwas mit meinem Leben zu tun. Und man ja, merkt zum Beispiel, diese Klimageschichte, das hat was mit meiner Zukunft zu tun. Und ja, man merkt beim Urheberrecht, das hat was zum Beispiel damit zu tun, wie frei und locker ich mich durch dieses Internet bewegen kann. Also Politik kommt in der Lebensrealität an und zack, auf einmal sind die da.
Die sind auf einmal da, das ist genau der Punkt, aber sie sind deswegen noch nicht, und das klingt manchmal so plötzlich zutiefst politisch gebildet, sie haben deswegen noch nicht das unbedingt, was man sich vielleicht manchmal doch über einen gewisseren, längeren Lauf auch aneignen muss. Und das ist ein Teil des Problems, um es deutlich zu sagen. Man hat momentan manchmal den Eindruck, sowohl was die Bewegung anbelangt, aber auch zum Teil, was die wohlmeinenden Medien anbelangt. Ich bin übrigens durchaus auch, um es klarzustellen, ja sehr glücklich, dass es diese Politisierung gibt, dass es auch diese Form von Dringlichkeit der Klimafrage anbelangt. Aber es gibt einen Überschuss in der Fraternisierung, in der Verbrüderung oder in der Begeisterung für diese so politische neue Jugend, die dahin geht, ihr in einem Punkt, den ich für sehr problematisch halte, Vorschub zu leisten. Und zwar bei der naiven Vorstellung, man muss jetzt einfach nur sagen, die Klimapolitik ist das Prioritäre von der Welt und damit ist sie bereits gemacht. Das ist natürlich ein so derartig
reduziert. Sie sagen jetzt aber nicht, man muss die Profis ranlassen,
um das zu machen. Nein, das meine ich ganz umgekehrt. Das ist gut, dass Sie es sagen. Nein, um nicht einen falschen Eindruck zu erwecken. Nein, aber jetzt fängt die Politik doch gerade erst an. Und das ist übrigens auch der Befund dieser Wahl. Wir erleben gegenwärtig, dass nicht alle der Meinung sind, Klimapolitik muss sofort durchgesetzt werden. Übrigens, die Grünen haben nach wie vor bei aller Begeisterung 20% bekommen. Mhm. Das heißt, jetzt fängt der
aber
Kampf um die Mehrheiten an.
Aber Sie sind bei den unter 60-Jährigen ja, die stärkste richtig. Partei.
Bloß sind ja nun leider, muss man dazu sagen, die unter 60-Jährigen anteilig wesentlich kleiner zum Teil, gerade die unter 30-Jährigen, als die anteilig größeren ja, über 60, mhm, über 50-Jährigen.
Das heißt, könnte man auch als Problem bezeichnen.
Ja, das sage ich ja. Ist ein ja, Problem, natürlich ist es ein Problem, weil jetzt mal ganz hart gesprochen, es gibt eine harte Konfliktlage neuer Art zwischen dem Zukunftsinteresse der jüngeren Generation, die logischerweise ein größeres Interesse haben. Übrigens auch nicht immer sehr altruistisch, da haben wir an der Stelle gesagt. Das ist eine neue Generation, die sich rein egoistisch, das will ich gar nicht abwertend sagen, aber viele von denen, wenn ich an die jungen Blogger denke, die davor nur Mode verkauft haben, ja, im Wesentlichen, oder ihre Gamespiele gemacht haben, die haben plötzlich geschnallt, oh, es geht ja um unsere Zukunft, nur um uns.
Und um ein Geschäftsmodell, das kann man so offen benennen. Das würde ich
ein
auch
Geschäftsmodell. Ja, aber das Geschäftsmodell, das würde ich dem Rezo noch nicht mal sagen. Der hat ja sogar das Ding, der macht sein Geld woanders. Das hat er dann sogar gesagt, das bringt ihm nichts. Das hat er wirklich aus politischem Input. Aber es kommt, und da bin ich ja glücklich, das große Eigeninteresse geht einher mit einem Interesse daran, an Erhaltung einer lebenswerten Zukunft. So, aber jetzt müssen die Leute doch begreifen, dass das nicht so, wie es manchmal bei den Äußerungen von Luisa Neubauer und anderen rausging, das muss nur mit Klick gemacht werden, dann können die Politiker das alles durchsetzen. Mhm. Noch sind die Mehrheiten nicht da.
Lucke, ist das nicht letztendlich genau der politische Wettbewerb? Gucken wir uns mal die andere Seite an. Die deutsche Automobilindustrie, die tritt ja auch ganz klar für ihre Interessen auf und hat einen ganz guten Draht, glaube ich, in wichtige Parteien und Regierungsstellen in diesem Lande. Dann kann man diese Proteste ja auch einfach erstmal als Gegengewicht begreifen. Ja, die sagen, die Lobby für diejenigen, die die Klimaschutzpolitik ausbremsen, die ist schon stark genug in diesem Land. Jetzt könnt ihr nicht von uns Schülern und Studenten erwarten, dass wir schon alles komplett abgewogen haben als Gesamtkonzept bis 2050. Die sind erstmal auf der Straße, um zu sagen, hey, Moment mal, wenn ihr eine Autolobby habt, wir sind die Klimalobby.
Das teile ich und das finde ich ja auch genauso richtig. Das Movens zu sagen, so, das sind die Posten, die ihr einzulösen, das kann man machen. Und das finde ich auch richtig. Das war der erste Input. Aber es geht momentan ja weiter. Es geht ja in den Attacken, und deswegen ist dieses Rezo-Video schon ganz beispielhaft. Es geht mit dieser Absolutheit, die Zerstörung der CDU, die Zerstörung anderer Volksparteien. Es ist eigentlich eine zum Teil, das muss man schon sehr deutlich sagen, auch populistisch unterfütterte, antiparteienstaatliche Attacke, die all den Parteien völlig abspricht, dass sie über die Jahre versucht haben, die verschiedenen Interessen der im Lande zu handeln, zu moderieren. Ich würde sie gar nicht als solche verteidigen, dafür habe ich durchaus auch meine kritischen Ansichten, aber diese Fundamentalattacke, die unterschlägt, dass die Politik eben da erst anfängt. Und dass es übrigens auch beim Kampf um Mehrheiten anfängt. Um es an den Grünen festzumachen, wie schön, dass die Grünen gegenwärtig, und ich freue mich, dass das Klimathema diese Bedeutung, dass sie auf eine Welle der Begeisterung schwimmen. Wenn der Absolutismus und der Sofortismus der Jugendlichen weitergeht, dann werden die Grünen natürlich gewaltige Enttäuschungen auslösen, wenn sie dann, sobald sie in einer rot-schwarz-grünen Koalition sind, harte Kompromisse machen müssen. Will sagen, das ist das, was ich vermisse. Ich finde, momentan haben wir eine absolute Attacke auf die Politik. Wir haben deswegen aber noch kein wirkliches Verständnis für das politische Handwerk und auch übrigens als weiteres für die Tatsache, dass auch die Gegenwartsinteressen, um mal den harten Konflikt West-Ost zu benennen, auch die Gegenwartsinteressen der Menschen, die in der Gegenwart Sorge haben, was die Zukunftsexistenz, also auch ihre Arbeitsplätze, das muss auch von den Öko-Interessierten zur Kenntnis genommen werden und es muss versucht werden, ein Ausgleich gefunden zu werden. Denn sonst ist es der alte Spruch, mir ist das Hemd näher als der Rock, dann wird man viele verprellen. Wenn man diese ökologische Frage nicht als eine kommuniziert, die auch die sozial Schwächeren mitnimmt, die Angst haben um ihre Gegenwart.
Tag 2 nach der Europawahl. Der Blick gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke auf eine andere tiefe Spaltung, die zwischen Ost und West in Deutschland beim Wahlergebnis. Im Westen ein Durchmarsch der Grünen, im Osten ein Durchmarsch der AfD. Das manifestiert sich zum Beispiel in Sachsen. Da ist die AfD mit 25% vor der CDU stärkste Kraft geworden. Und das macht zum Beispiel den Ministerpräsidenten des Landes, Michael Kretschmer von der CDU, ratlos.
Was mich am meisten besorgt, ist eben diese Pole, die sich gerade bilden. Auf der einen Seite in den westdeutschen Bundesländern mehr Klimaschutz und noch mehr. Und es kann nicht schnell genug gehen. Und bei uns im Osten ganz offensichtlich die Sorge, dass das auch zu großen Problemen führen wird.
Sagt der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. Albrecht von Lucke, kriegt man das zusammen? Ich teile diese Ratlosigkeit, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ja ein dramatischer Befund. Man kann es ja sogar zuspitzen. Während im Westen die Grünen auf dem Weg zur Westvolkspartei sind. Wir müssen uns bewusst machen, die Grünen sind stärkste Partei in Hamburg wie in Berlin, aber auch in Schleswig-Holstein. Also in einem absoluten Flächenland und dann auch einem, was klassischerweise mit Landwirtschaft, die eher konservativ konnotiert ist, einhergeht. Also diese Tatsache, die Grünen auf dem Weg zur Volkspartei West, aber im Osten ganz ersichtlich eine AfD auf dem Wege zu einer Volkspartei, Sachsen-Brandenburg, wie Sie sagen, die stärkste Partei. Das ist eine so ungeheure Herausforderung für eine Volkspartei und für die spricht Kretschmer ja, die CDU-CSU, diese Brücke zu schlagen. Und das schließt genau an das an, was wir vorhin diskutiert haben. Die CDU-CSU, aber die SPD ja auch, die aber eigentlich den Status der Volkspartei schon verloren hat, die CDU-CSU vor allem müsste diese Herausforderung annehmen. Sie müsste es schaffen, auf der einen Seite ökologische Veränderungen deutlich zu machen, die Notwendigkeit ökologischer Veränderungen, aber auf der anderen Seite die Geängstigten, auch die Ressentimentgeladenen mitzunehmen, die gegenwärtig aber von der AfD, wir haben es gestern in der Pressekonferenz gehört, voll als anti-grüne Partei aufgestellt werden. Die AfD, die sagte, unser Gegner, Gauland war nah am Wort Feind für die Grünen, unser Hauptgegner sind die Grünen. Sie ruinieren, sie zerstören das Land. Und ob die CDU-CSU diese Aufgabe löst, da habe ich große Zweifel, weil es ein so weiter Graben ist, der da aufgerissen
und,
ist.
Und ob die Wählerinnen und Wähler auch diesen Ansatz überhaupt noch gutheißen. Ja. Also das ist ja genau. Eine deutsche Politikmethode letztendlich der beiden Großen, als sie beide noch groß waren, der Volksparteien, dass man versucht hat, diese Vermittlung schon auch innerhalb der Parteien vorzunehmen von verschiedenen Interessen. Und jetzt sieht man auch, also selbst in Sachsen, wenn man auf die Gewinne und Verluste schaut, sieht man, es gibt zwei Gewinner, die AfD ganz klar. Und der zweite Wahlgewinner, wenn auch natürlich relativ sehr viel schwächer, sind die Grünen. Das heißt offenbar ein Bedürfnis bei Wählerinnen und Wählern, und das ist vielleicht in Ost und West wieder gleich, lieber die zu wählen, die ein klares politisches Profil anbieten, sei es rechts oder sei es Mitte-Links.
In der Tat, also das, was wir die klassische demokratische Polarisierung der alten Bundesrepublik nannten oder was wir als solche erlebten, die Trennung, die klare Unterscheidung zwischen SPD und CDU/CSU hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr nivelliert. Sie ist wahnsinnig abgeschmolzen und in der Tat aber ist es der Union ja noch einmal gelungen, gerade in der Merkel-Ära, bei auch zwar abfallenden Ergebnissen und sinkenden Ergebnissen, ist es hier nochmal gelungen, eine dann doch liberale Mitte so zu verbinden, dass die Konservativen nicht völlig gegen rechts abwanderten. Das ist aber dann 2015 mit dem Erstarken der AfD passiert und jetzt stehen wir genau vor diesem Problem und wir stehen noch vor einem zweiten Problem. Wir stehen ja vor dem ungeheuren Ereignis, dass im Jahre 30 der Einheit, 30 Jahre nach 89, wir wirklich eine absolute Unterscheidung in Ost und West haben. Mhm. Wir haben eine starke postmaterialistische Strömung im Westen. Das ist ja die Grüne, das ist das grüne Phänomen. Und Sie sagen zu Recht, im Osten ist es aber nur in Spurenelementen, es sind nämlich die großen Städte. Es sind die Städte wie Leipzig, es sind Städte, die eine Zuwanderung einerseits aus dem Westen haben und die noch ein gestandenes Bürgertum haben. Also dort ist eine postmaterialistische Bewegung im Entstehen, die aber auch letztlich hinreichend materialistisch grundiert ist. Aber der Kern des Ostens ist eine eher klassisch materialistisch verteidigende Position. Mhm. Und das ist eigentlich der Verlust dessen, aus dem die alte Bundesrepublik immer gelebt hat. Diese nivellierte Mittelstandsgesellschaft war ja keineswegs immer nur eine ökonomisch nivellierte. Es gab große ökonomische Unterschiede, aber sie war mental ein Stück weit nivelliert. Es gab nicht diese massiven Ausschläge. Und das heißt, in dem Sinne gab es zwar auch im Zuge von 68 und den Folgen das Postmaterialistische, es gab eine Fortentwicklung, aber es ging das Land ein Stück weit mit. Es hat die SPD aufgenommen und so gab es eine gewisse Stimmigkeit. Heute haben wir diesen harten Riss und ich stimme Kretschmer dabei. Ich kann mir die Ratlosigkeit und die Haltlosigkeit in der CDU/CSU auch nur dadurch erklären und die harte Auseinandersetzung, dass die Frage im Raum ist, wie kriegen wir diese beiden Teile noch zusammen?
Wir neigen ja dazu, den Osten dabei immer in gewisser Weise als das Problem zu betrachten. Man könnte es ja auch mal umdrehen, warum tickt der Westen so anders als der Osten? Aber es gibt natürlich ein paar Faktoren. Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur mit Heinz Bude gesprochen, mit dem Soziologen, der ein Grundproblem im Folgenden ausmacht.
Das große Thema des Ostens ist, das ist mit dieser Wahl sehr, sehr deutlich geworden. Man braucht eine Idee, auch im Osten eine Idee, wo man aus dieser negativen Integration in die neue Bundesrepublik rauskommt. Und diese Idee muss irgendwie sein, dass der Osten eine bestimmte und auch positiv bestimmbare Rolle in einem Projekt Deutschland spielt. Da wird der Osten alleine gelassen in dieser Frage. Und die schreien geradezu nach einer Bedeutungsbestimmung in einer veränderten Lage in der deutschen Gesellschaft und kriegen immer nur die Antwort, ja, ihr seid ein Subventionsgebiet.
Die Einschätzung des Soziologen Heinz Bude, mir ist das ehrlich gesagt fast ein bisschen zu therapeutisch, weil es letztendlich das AfD-Ergebnis immer auch als quasi irrationales Protestergebnis wertet. Was aber mal das Gedankenspiel, wenn es einfach Ausdruck ganz konkreter politischer Wünsche ist, ein Deutschland mit weniger oder gar keiner Einwanderung, ein Deutschland, in dem man weiter Diesel fahren darf, ohne Einschränkung, ein Land, in dem die Ehe zwischen Mann und Frau der Normalfall sein soll.
Ich teile da Ihre Kritik. Ich finde es auch viel zu paternalistisch auch auf der anderen Seite, was Bude da formuliert. Denn es ist doch keineswegs so, dass man den Osten nur als Subventionsempfänger begreifen würde. Es ist in dem Gegenteil sogar so, dass ich den Eindruck habe, es gibt ja Phänomene einer Selbstbehauptung, einer überschießenden Selbstbehauptung im Osten, die eine Ostidentität oder eine sächsische Identität ungemein stärkt. Das ist natürlich zurückzuführen auf Versäumnisse bei dem Versuch, eine gemeinsame bundesrepublikanische Einheit oder eine Verständigung auf eine bundesrepublikanische Identität herzustellen. Aber mir ist da auch der Anspruch zu groß und in der Tat, oder diese Ansprache, die Schuldverschiebung auf den Westen bei Bude zu groß, denn ich glaube, es prallen tatsächlich, man muss es ganz einfach zur Kenntnis nehmen, zwei unterschiedliche Auffassungen von Selbstbeschreibung aufeinander. Die sind regional sehr unterschiedlicher Art. Es ist nun mal im Osten das Bedürfnis da zu sagen, wir wollen nicht unbedingt Migration haben, wohingegen im Westen beispielsweise weit mehr diese Offenheit, die offene Gesellschaft, auch eine nachhaltig zukunftsorientierte Gesellschaft. Diese Probleme oder diese Bedürfnisse müssen in einem Ausgleich hart aufeinander prallen, Konflikte aushalten, aber sie müssen dann irgendwie, wenn es Volksparteien noch geben soll, in diesen irgendwie vermittelt werden.
Großer Wahlverlierer ist die SPD, minus 11 Prozentpunkte, erstmals auf Bundesebene Platz 3 hinter den Grünen. Was macht die Vorsitzende von Partei und Fraktion, Andrea Nahles? Sie macht die Flucht nach vorn und stellt die Frage selbst, die andere schon hinter vorgehaltener Hand stellen. Soll sie bleiben oder muss sie gehen? Andrea Nahles zieht die Wahl zum Fraktionsvorsitz vor. Nächste Woche schon soll sie stattfinden. Albrecht von Lucke, da stellen sich verschiedene Fragen. Vielleicht erstmal die grundsätzliche. Soll sie bleiben oder ging es der SPD besser mit einem Wechsel?
Es ginge der SPD wahrscheinlich kaum schlechter. Das ist der Befund. Ob es ihr wesentlich besser ginge, aber natürlich, ich muss mal zuzuspitzen, Andrea Nahles hat die Ausstrahlung nicht und ich befürchte, dass sie auch nicht mehr erhalten wird. Das Problem ist nur, was wäre nach Nahles? Das ist eben die große Problematik. Es gibt nicht den Kandidaten, der sich gegenwärtig aufdrängt. Und das hat sie jetzt provoziert. Wir haben ja auch vorhin gehört, die hilflosen Mitteilungen von Martin Schulz, der sich darüber beklagte, dass diese Entscheidung vorgezogen wurde, wo er merkte, er wollte seine Bataillone sammeln. Nahles?
Ja, kurz, wir beide haben sie schon gehört. Unsere Redakteurin heute, Katja Barton, hat uns das gerade reingerufen. Martin Schulz, der das kritisiert, diesen Vorzug des Wahlgangs für den Fraktionsvorsitz, weil er sagt, die SPD braucht eigentlich mehr Zeit, um sich ein bisschen zu besinnen, ein bisschen zu sortieren. In Klammern könnte man sagen, die SPD braucht ein bisschen mehr Zeit, damit sie sich wieder für Martin Schulz entscheidet.
So ist es. Ja. Das ist also quasi Besinnung in eigener Sache. Was sie gemacht hat, Andrea Nahles, ist parteistrategisch ungemein clever, aber auch natürlich absolut aus der Not geboren. Sie ist ja völlig angeschossen, weitwund geschossen, wenn es mal zugespitzt wurde, mit den Kandidaten gäbe, der Partei neue Hoffnung machen würde in der Fraktion. Dann wäre sie Geschichte.
Aber das ist ja möglicherweise genau das Traurige, Albrecht von Lucke, dass sie das jetzt strategisch klug macht, ja, also diesen Wahlgang vorzieht, damit die anderen gar nicht erst die Truppen sammeln können, damit sie schnell eine Entscheidung herbeiführt. Das ist jetzt für sie persönlich, macht strategisch gut, aber für die SPD ist es doch eigentlich ein Trauerspiel.
Nein, der SPD hätte es nicht gedient, wenn jetzt über Wochen, und Martin Schulz und andere haben ja angefangen, über Wochen die Politik, die parteistrategische, dann wieder personalorientierte Debatte losgegangen wäre. Sie macht dieser Debatte nächsten Montag ein Ende. Es kann ja einen Gegenkandidaten geben. Die Äußerung von Martin Schulz muss ich natürlich als solche einschätzen. Ich bin nicht dabei. Mir fehlt ein bisschen Zeit, um sie noch weiter durch die Mangel zu drehen. So, das heißt also, er fällt wohl schon aus. Vielleicht gibt es einen anderen Kandidaten, auf den man sich verständigt. Dann hat man Andrea Nahles dann oder die Fraktion vor die Wahl gestellt. Ich unterstelle, wenn sie die Wahl verlöre, und deswegen gehe ich auch nicht von einem Gegenkandidaten aus, dann wäre sie auch als Parteivorsitzende erledigt. Das wäre die Machtfrage schlechthin. Also glaube ich, sie macht es in dem Punkt zurecht. Sie gewinnt damit aber nur Zeit. Das ist der entscheidende Punkt. Sie gewinnt die Zeit, die dann noch die Ostwahlen ins Lande gehen werden. Und sie muss natürlich die Zeit gewinnen, um dann die inhaltlichen Vorstellungen, die die SPD jetzt ja bringt. Sie will unbedingt ein Umweltschutzgesetz, ein Klimaschutzgesetz. Sie will im sozialen Feld noch weitere Vorschläge machen. Also sie braucht die Zeit. Sie muss die Personaldebatte beenden, um zumindest inhaltlich noch in den nächsten Monaten, denn es gibt ja drei Daten genau genommen, die relevant sind. 1. September, zwei Wahlen, Brandenburg und Sachsen, dann Ende Oktober die Wahlen in Thüringen und dann Dezember die Halbzeitbilanz.
Ja. Beziehungsweise das, aber die Frage ist ja wirklich, und lassen Sie uns die gleich nochmal aufrufen, ob die SPD eigentlich ein innerliches Problem hat oder ein Personalproblem.
Ja, ist das falsche Entweder-Oder, denn sie hat leider beides.
Sowohl als
sie
auch.
Sie hat leider beides. Und das ist das Tragische der SPD. Es ist das inhaltliche Problem noch viel gravierender als das Personalproblem, um es deutlich zu machen. Die Alternativen für Andrea Nahles, die gegenwärtig im Raum sind, sind Martin Schulz. Das ist der größte Wahlverlierer, den die SPD bei Bundestagswahlen je hatte.
Mhm. Aber obwohl, mittlerweile könnte man sagen,
mittlerweile sind die 20
hat jetzt nachgeliefert, ne?
Also naja, das ist noch keine Bundestagswahl. Gut. Aber trotz alledem, man sieht allein darin, dass der Abfall von 20% auf 15% Martin Schulz schon wieder zu einem Hoffnungsträger macht, was eine groteske Situation ist. Mhm. Achim Post, der andere Kandidat aus Nordrhein-Westfalen, ist fast keinem im Bundesgebiet bekannt, dem normalen Sterblichen. Mhm. Und Hubertus Heil, der auch noch gehandelt wird, der Arbeitsminister, ist auch nicht unbedingt die Alternative. Aber es ist im Kern eben das...
Ich habe einen Namen für Sie.
Na, sagen Sie.
Sie ahnen es bestimmt schon, oder?
Sigmar Gabriel.
Nein, an den habe ich jetzt nicht gedacht. Obwohl, darüber haben wir ja schon mal gestritten. Ich halte ihn ja wirklich für ein Fund der Sozialdemokratie. Aber gut, die Zeit ist vielleicht wirklich rum.
Jetzt, die hat er selbst erledigt.
Kevin Kühnert hätte ich jetzt
gerufen. Ja, natürlich. Kühnert wird es vielleicht mal in ein paar Jahren, das hat er ja auch schon mal geahnt, wenn Sie sich erinnern, als sein großer Spruch war, ich möchte, dass von diesem Laden noch irgendwas übrig bleibt. Diese Sorge wird er haben. Er hat sich aber durch seine letzten Äußerungen, obwohl sie zum Teil nicht unberechtigt waren, auch nicht gerade beliebt gemacht, Kollektivierung in einem Wahlkampf zu fordern. Ist nicht vielleicht das Klügste, aber im Kern, um es deutlich zu machen, das zeigt aber das eigentliche Problem. Was er nämlich wollte, und da hatte er völlig recht, er wollte die inhaltliche Frage neu beantworten. Er wollte die Frage beantworten, wo müssen wir als Sozialdemokratie eigentlich hin? Und das ist natürlich, um es deutlich zu machen, eine Frage, die so zentral ist. Wir haben eine Zukunft der Arbeit vor uns, die sich so derartig anders darstellt. Wir haben es nach wie vor bei den Gewerkschaften mit starken SPD-orientierten Bataillonen zu tun. Wir haben es übrigens auch mit der fatalen Spaltung von SPD und Linkspartei, eigentlich mit einer absurden Spaltung, denn beide sind Arbeiterparteien. Also es gibt für die SPD in der Zukunft eine Menge zu tun. Es gibt die Digitalisierung und ich glaube, die SPD hat bloß einen letzten Hoffnungsschimmer. Sie weiß wohl doch, und ich selbst bin der Letzte, der es kritisieren würde, denn ich war damals der Meinung, sie sollte in diese große Koalition gehen. Sie hofft wahrscheinlich zunehmend inständig darauf, dass sie sich in der Opposition erholt, denn es scheint ihr in der großen Koalition, übrigens, und da fängt das Versagen von Nahles dann schon an, auch aufgrund großer Fehler von Nahles, es scheint ihr jetzt in der Regierung nicht zu gelingen, neue Kräfte zu gewinnen. Deswegen befürchte ich oder nehme an, die Fliehkräfte werden nach den Ostwahlen noch einmal größer werden. Und dann könnte tatsächlich auch die Vita und die politische Karriere von Frau Nahles vielleicht gänzlich am Ende sein.
Vielen Dank für diese Einschätzung und vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Studio.
Danke, Herr Frenzel, war mir eine Freude.